Nach einem herzlichen Grüß Gott auch von meiner Seite möchte ich zwei Dinge kurz ansagen. Ein erstes beim Fahrzeug mit der Autonummer TÜ C 383, brennt Licht. TÜ C 383. Und das andere, ich habe vom Bengelhaus einige Zeitschriften mitgebracht, die wir viermal im Jahr herausgeben, drei verschiedene Nummern. Sie liegen am Ausgang aus und auch hinten gleich links auf einem Tisch. Sie dürfen sich gerne bedienen und sie mitnehmen. Und nun, bevor wir auf Gottes Wort hören, lasst uns stille werden zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, das ist auch unsere Bitte an diesem Nachmittag, dass wir durch die Begegnung mit dir und miteinander und im Hören auf dein Wort neue Kraft schöpfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns stärkst für die Nachfolge, und wir wollen dich bitten, dass du das wegnimmst, was uns daran hindern möchte. Amen. Ich habe rausgesucht für heute Nachmittag 2. Könige 2, die Himmelfahrt Elias. Ein, wie ich meine, besonderer Text, denn eine Himmelfahrt ist ja beileibe nichts Alltägliches. Nach dem biblischen Zeugnis haben eine vergleichbare Himmelfahrt zwei Menschen erlebt, nämlich Henoch, so wird berichtet in 1. Mose 5, und dann eben Elia. Von Henoch hieß es, und er wandelte mit Gott und Gott nahm ihn weg. Und von Elia werden wir es dann noch etwas detaillierter hören. Nun können Sie vielleicht sagen zu Recht, Sie haben einen vergessen. Es gibt doch auch noch die Himmelfahrt Jesu. Ich habe ihn nicht vergessen. Aber es ist doch interessant, dass es bei Jesus einen Unterschied gibt. Auch Jesus fuhr gen Himmel, aber zuvor gestorben und auferstanden. Dem, der eigentlich keinen Tod leiden müsste, war eine direkte Himmelfahrt nicht vergönnt, obwohl er es wie kein anderer verdient gehabt hätte. Und schuld dran sind wir, weil sein Tod unser Tod ist. Aber nun zum Text. Ich möchte ihn besprechen in drei Raten. Die erste Rate ist die kürzeste. Das ist nämlich nur ein Halbvers, Vers 1a. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte. Das ist die Einleitung. Da erfahren wir, um was es geht. Nämlich um die Himmelfahrt Elias, und dass dies nach Gottes Plan geschieht. Himmelfahrt Elias, ich möchte der Frage nachgehen, warum gerade Elia? Warum nicht andere? Nun, zunächst erfahren wir es nicht direkt aus dem Text. Wir müssen es also aus dem Zusammenhang erschließen, wenn das möglich ist. Zunächst könnten wir ganz schlicht sagen, dass Elia eine Himmelfahrt zuteil wurde, dass Elia nicht sterben musste, ist schlicht der Ratschluss Gottes. Elia als der große Prophet des Alten Testamentes, der insgesamt für die Propheten steht, ihm lässt Gott das zuteil werden. Elia als der zweite Mose, wenn Sie einmal die Elia-Geschichten durchlesen, genau durchlesen, werden Sie entdecken, wie viele Parallelen es zu Mose gibt. Elia als dem zweiten Mose, dem zweiten wichtigen oder wichtigsten Mann in der Geschichte Israels nach der Erwählung Israels. Ihm wird dieses Besondere zuteil. Und beide, Mose und Elia, begegnen nicht ohne diese Begründung ihrer Bedeutung Jesus auf dem Berg der Verklärung. Aber jetzt doch vielleicht noch ein anderer Grund. Was war denn das Besondere im Leben Elias? Was war denn seine Aufgabe? Was war denn seine Tätigkeit? Elia, der Prophet, der gegen den Abfall Israels zu fremden Göttern gekämpft hat. Elia, der Prophet, dessen Lebensaufgabe es war, Israel zu seinem Gott zurückzurufen. Man könnte Elias Leben unter die Überschrift stellen, Kampf für Israels Gott und gegen die Götter, für Jahwe und gegen Baal. Aber warum denn eigentlich der Kampf? Es braucht doch einen tieferen Grund. Das war doch nicht Hobby- oder Freizeitbeschäftigung. Was ist der tiefere Grund dieses Kampfes? Ich denke, wir können aus den Elia-Geschichten herauslesen, der Glaube an Israels Gott verbindet sich mit dem Leben. Die Abkehr zu anderen Göttern bedeutet den Tod. Ich kann es jetzt nicht ausführen, aber wenn Sie einmal sich die Zeit nehmen, es ist hochinteressant, ab 1. Könige 16 Ende die Elia-Geschichten durchzulesen, dann werden Sie immer wieder diesem Thema begegnen, Leben und Tod. Wer sich an Gott hält, den lebendigen Gott, der hat das Leben. Und wer sich zu den Götzen abkehrt, der hat früher oder später das Leben nicht mehr. Und eine letzte Spannung haben wir in 2. Könige 1 und 2. 2. Könige 1, der junge König Ahasja wird krank und schickt Boten zu Baal-Zebub, einer Baalsgottheit, und bittet um Rettung. Und an diesen König, der zu einem anderen Gott geht, geht dreimal das Wort, zuletzt durch Elia, du wirst ganz gewiss sterben. Und genau und gleich im nächsten Kapitel wird berichtet die Himmelfahrt Elias. Man kann sich einen stärkeren Kontrast gar nicht vorstellen. Der König Israels, der zu einem fremden Gott geht, der stirbt. Und Elia, der für Israels Gott sich eingesetzt hat, der stirbt nicht. Der wird entrückt. Der hat das Leben. Er geht ohne Tod in den Himmel ein. Das ist die Botschaft der Himmelfahrt Elias. Liebe Schwester und Brüder, das Leben gibt es nur bei einem Gott. Und alles andere ist Scheinleben. Und es ist der größte Irrtum zu meinen, man könne ohne diesen Gott leben. Ja, man kann's. Aber nicht wirklich. Und nur für eine gewisse Zeit, bis die Erkenntnis offenbar wird, Leben ohne Gott ist kein Leben. Und genau das ist auch die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Da könnte man vor allem im Johannesevangelium eine Menge von Stellen aufschlagen. Ich möchte besonders hinweisen auf Johannes 6. Wer glaubt, wer an Jesus glaubt, ist gemeint, der hat das ewige Leben. Und es ist hochinteressant, dass genau vorausgeht die Speisung der 5000. Da wurden 5000 satt. Da konnten 5000 leben. Da konnten 5000 überleben. Und dann stellt Jesus klar, aber Leute, täuscht euch nicht. Dieses Leben, das nur aufs Brot baut, das ist zu wenig. Das trägt nicht durch. Da brauchst du jeden Tag davon. Aber ich gebe das wahre Leben. Das ist die Botschaft der Himmelfahrt Elias für seine Zeit und für heute. Leben, wahres Leben, kein Scheinleben gibt es nur bei dem lebendigen Gott. Aber warum nur Elia? Warum nicht jeder? Warum nicht wir? weil Gott mit Elia ein Zeichen setzt, weil Gott mit diesem Zeichen seine Botschaft verbindet. Und das müssen wir verstehen, das Zeichen gilt für alle, aber es wiederholt sich nicht bei jedem. Schon sein Nachfolger Elisa, von dem wir nachher hören werden, der ja nun wirklich sein Nachfolger war und mit Elias Geist begabt war und ähnliche Wunder tat und überhaupt ein ähnliches Programm hatte. Von diesem Elisa lesen wir in 2. Könige 13, er wurde krank und starb. Und damit dann Gott doch beweist, dass auch dieser Elisa eigentlich ein Lebensmann ist, da lesen wir in 2. Könige 13, da zog ein Leichenzug am Grab vorbei und dann kam eine Rotte. Dann wurde es also gefährlich und sie warfen die Leiche einfach auf die Seite und die traf dann das Grab Elisas und die Leiche, nicht Elisa, aber die Leiche wurde lebendig. Elia ein Zeichen, nein, nicht jedem ist das vergönnt, nur wenigen war das vergönnt. Aber die Botschaft gilt uns und die entnehmen wir diesem Zeichen. Elia zeigt, dass er ein Bote des Lebens ist, weil er ein Bote des lebendigen Gottes ist. Liebe Geschwister, dass wir uns nicht blenden lassen von dem, was uns vorgemacht wird, es sei das Leben. Letztlich trägt nur einer. Und letztlich gibt es nur bei einem das Leben, beim lebendigen Gott. Ein zweites. Die Himmelfahrt Elias und sein Nachfolger Elisa. Ich lese den zweiten Abschnitt, jetzt Vers 1b bis 6. Da gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Was ist der Sinn dieses Abschnitts? Der Sinn dieses Abschnitts ist der letzte Satz. Und die beiden gingen miteinander. Das wäre jetzt was für den Bibelkurs, wie häufig das vorkommt, diese wörtliche Wendung, nicht im Deutschen, aber im Hebräischen, viermal. Und eine ganz tolle Parallele ist in 1. Mose 22 von Abraham und seinem Sohn Isaac. Etwas anders da der Zusammenhang, aber doch mit dieser Wendung, die beiden bleiben beieinander bis zum Schluss. Das ist der Zielpunkt dieses Abschnittes. Die beiden bleiben beieinander. Und weil diese beiden beieinander bleiben, beziehungsweise weil Elisa dabei bleibt, wird er dann Zeuge der Himmelfahrt. Das ist dann der nächste Abschnitt. Schon seltsam, dass Elia seine Nachfolger abschütteln wollte. Dreimal sagt er, bleib hier. Jahweh hat mich gesandt, mich. Und dreimal sagt Elisa mit einem Schwur, so wahr Gott lebt, ich verlasse dich ganz gewiss nicht. Ich bleibe bei dir. Ich gehe mit dir. Es wird nicht gesagt, aber es ist zu vermuten, dass Elia seinen Nachfolger prüfen wollte, ob er bei ihm bleibt bis zum Schluss. Warum bleibt Elisa bei Elia, obwohl sein Herr, sein Prophetenvater, man könnte sagen sein Ausbilder, sein Lehrer, dreimal sagt, bleib du hier? Warum gehorcht Elisa in diesem Sinne nicht? Die Berufung Elisas war die Nachfolge Elias. Als Elisa berufen wurde, wir lesen es in 1. Könige 19 am Ende, da heißt es am Schluss, und Elisa folgte ihm nach und diente ihm. Das war seine Berufung. Das war sein neues Lebensziel. Und dieser Abschnitt zeigt, dieser Berufung blieb Elisa treu. Elisa lässt sich in diesem nicht rausbringen, nicht einmal von Elia. Dazu bin ich berufen, um dir zu folgen, und dabei bleibe ich. Es gibt ja sehr viele Parallelen zwischen Elia und Elisa einerseits und der Zeit des Mose, vor allem was die Wunder anbetrifft. Und es gibt genauso zahlreiche Parallelen zwischen Elia, Elisa und Jesus. Wiederum sind hier die Wunder zu nennen, aber noch etwas anderes. Was uns bei Jesus begegnet als Nachfolge der Jünger, ist bei keiner Figur deutlicher vorgeprägt als bei Elisa. Man könnte sagen, Elisa ist der Typus des Jüngers im Alten Testament. Lesen Sie einmal die Berufungsgeschichte 1. Könige 19, wie Elia vorbeikommt und seinen Mantel über den Elisa wirft, der am Schluss einer Mähdrescherkolonne, könnte man heute sagen, nein, es waren 12 Jochrinder, die gepflügt haben, am Schluss beim 12. Joch war. Und der Elisa verlässt es, vermutlich ein reicher Mann, ein reicher junger Mann, verlässt seinen Besitz, verbrennt das Joch, macht darüber Schnitzel aus den Rindern, feiert ein Fest, feiert Abschied und folgt Elia. Ganz ähnlich und parallel wie die Jüngerberufungen. Ein Herausrufen aus dem Alltag, um mit Jesus zu gehen. Elisa, der Typus des Jüngers, unter Berufung im Alten Testament. Liebe Schwestern und Brüder, wenn eines sicher ist in Ihrem und in meinem Leben, dann ist es die Berufung. Alles andere in unserem Leben kann Kapriolen schlagen. Mir ist das jetzt wieder deutlich am Semesterende. Bei uns in Tübingen ist das Semester jetzt vorbei mit dieser Woche. Was war da alles in so einem Semester und auf was können Studierende zurückblicken? Die einen auf ein bestandenes Examen, die anderen auf eine nicht bestandene Prüfung. Die einen haben einen Freund, eine Freundin gefunden, vielleicht den Partner des Lebens, und die anderen nicht und haben eine Enttäuschung erlebt. Unser Leben macht Kapriolen. Da ist vieles unsicher. Da gibt es Glück und Unglück und Erfüllung und Nichterfüllung und Enttäuschung und Zufriedenheit. Aber wenn eines sicher ist in unserem Leben, dann ist es die Tatsache der Berufung. Sie und ich sind berufen zur Nachfolge Jesu. Und diese Nachfolge ist auch versucht und angefochten durch uns selber, durch unsere Schwachheit, durch unsere Vergesslichkeit, durch unseren Ungehorsam, durch unsere Sünde. Diese Nachfolge ist angefochten sogar von außen, von anderen Angeboten, von Verlockungen, von vorgegaukeltem Leben in den schillerndsten Farben. Und ist diese Nachfolge auch versucht, zuweilen von Jesus selber? dass wir den Eindruck haben, er ist nicht mehr bei uns, er hört uns nicht mehr, er hat uns abgeschrieben, es ist nicht mehr, wie es war. Unzählige Klagelieder in der Bibel, Beter, die rufen, Herr, wo bist du? So wie hier Elisa versucht war von Elia, bleib doch zurück. Hätte er dem Elia gefolgt, hätte er die Himmelfahrt nicht erlebt. Es gäbe keinen Zeugen der Himmelfahrt. Haben wir nicht biblische Beispiele, wo es Jesus nicht immer den Leuten leicht gemacht hat? Noch einmal Johannes 6, da wirbt er nicht um seine Jünger, sondern sagt, wollt ihr auch weggehen? Und dann haben die Jünger gesprochen wie Elisa. Wir haben geglaubt und erkannt, wir bleiben dabei. Liebe Geschwister, Elisa als Vorbild der Treue in der Nachfolge. Und das sollten wir mitnehmen, dass wir uns nicht abhängen lassen. Sehen Sie, ein Armstrong bei der Tour de France, der hängt alle ab, kommt keiner mit, der hat keine Nachfolger. Wie es heute bei der Formel 1 sein wird, das können wir in einer Stunde wissen, ob da einer alle anderen abhängt. Elisa ist einer, der sich nicht abhängen ließ. Nehmen wir ihn als Vorbild, dass wir uns nicht abhängen lassen, dass das zu unserem Lebensziel wird, weil es unsere Berufung ist. Ich bleibe dran an Jesus und ich gehe mit bis zum Schluss. Das ist mein erklärter Wille. Das zweite heute Nachmittag. Die Himmelfahrt Elias und der Nachfolger Elisa. Bevor ich zum weiteren Text komme und zum dritten, lasst uns gemeinsam singen vom Lied mit der Nummer 256. Passend an dieser Stelle, Jesus dir nach, weil du rufst. Und wir singen zwei Strophen, Refrain, zwei Strophen, dazwischen den Refrain und zum Schluss noch einmal. 256, zwei Strophen. Verse 7 bis 15 als dritter Teil unter der Überschrift Die Himmelfahrt Elias und der Zeuge Elisa. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne, aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elias seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach den beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen, wenn nicht, so wird's nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Und als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie: Der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde. Dass man über diesen Abschnitt mehrere Bibelstunden halten kann, das ist mir klar. Wenn ich es jetzt in dieser kompakten Weise mache, dann geht es nur um die Hauptlinien. Also erwarten Sie jetzt nicht eine Detailauslegung. Das will die Zeit nicht leiden. Aber in der begonnenen Linie der Nachfolge, jetzt die Fortsetzung: Elisa wird Zeuge der Himmelfahrt. Was wäre gewesen, wenn Elisa nicht dran geblieben wäre? Was geschieht bei uns, wenn wir nicht dran bleiben? Warum ist denn Nachfolge so wichtig? Warum fordert sie denn Jesus so kompromisslos? Die beiden sind miteinander auf dem Weg. Elisa ist dran und Elia gewährt Elisa eine Bitte. Bitte, was ich dir geben soll, bevor ich von dir genommen werde. Zum ersten Mal sagt Elia selber, dass er jetzt weggenommen wird. Und Elisa antwortete: Gib mir zwei Teile von deinem Geist. Das muss ich kurz erklären, eine Sacherklärung. Das steckt dahinter, das jüdische Erbrecht, alttestamentliche Erbrecht, dass der älteste Sohn zwei Drittel vom Besitz bekommt. Das ist hier gemeint. Was wahrscheinlich nicht gemeint ist, dass Elisa nicht den ganzen Geist Elias bekommt und deshalb ein Elia zweiter Klasse ist. Nein, es ist das Bild verwendet. Denn am Schluss sagen ja die Prophetenjünger: Der Geist Elias ruht auf ihm. Elias sagt: Lass mich dein erster Erbe sein. Lass mich dein Nachfolger sein. Und schenke es Gott, ich bekomme deinen Geist. Und jetzt kommt eine ganz interessante Antwort. Ich glaube, das ist mit das Spannendste in diesem Text. Der Zusammenhang dieser Antwort. Denn Elia sagt: Wenn du mich sehen wirst, wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, dann wird's geschehen. Und wenn nicht, ergänze, wenn du mich nicht siehst, dann nicht. Die Gabe des Geistes Elia hängt am Sehen der Himmelfahrt. Aber warum? Was ist da so wichtig dran? Es wird geschildert, wie Elia weggenommen wird. Feurige Rosse und ein feuriger Wagen nehmen Elia hinweg, begleitet zusätzlich von einem Sturm. Was soll dies bedeuten? Beides, sowohl Feuer als auch der Sturm, sind in der Bibel Begleiterscheinungen der Offenbarung Gottes. Im Fremdwort sagt man der Theophanie. Wenn Gott erscheint, ist es in der Regel begleitet von irgendwelchen äußerlich wahrnehmbaren Ereignissen. Das können wir sogar im Neuen Testament verfolgen, dass Jesus bei der Himmelfahrt von einer Wolke weggenommen wird. Zeichen der Theophanie, der Offenbarung, der Gottesbegegnung. Feuer hat noch eine andere Bedeutung, nämlich Feuer ist auch Werkzeug, Gerichtswerkzeug Gottes. Aber das ist wohl hier nicht der Sinn dieser Erwähnung des Feuers. Das ist das eine. Hier begegnet eine Gottesbegegnung. Hier begegnet Offenbarung. Hier wird, wir können gar nicht sagen, wie weit, weil dieser Bericht äußerst knapp ist. Er stillt nicht unsere Neugierde. Aber hier wird ein Stück weit Himmel für einen kurzen Moment aufgemacht. Und gleichzeitig, warum wird ein Elia mit dem Wagen abgeholt, mit Rossen? Bei Henoch erfahren wir gar nicht, wie das war. Bei Jesus war es eine Wolke. Ist interessant, da hat Gott gar kein Schema. Wagen und Rosse sind Zeichen der Macht. In der damaligen Zeit, der Staat, der ein Militär hatte, mit Kampfwagen, der war den anderen überlegen. Zeichen der Macht. Wenn nun Wagen und Rosse begegnen bei einer Theophanie, bei einer Offenbarung, dann soll den Zeugen gezeigt werden, wer ist der eigentliche König? Gott. Und das wird nun den Propheten gezeigt, die ja keine menschliche irdische Macht haben. Die Macht hat der König, der Prophet nicht. Hier bekommt Elisa eine Schau für die göttliche Wirklichkeit. Und das ist das Entscheidende. Und das befähigt ihn letztendlich zu seinem Dienst. Und es gibt ja dann eine ganz ähnliche Geschichte bei Elisa. Als nämlich Samaria belagert wird von einem feindlichen Heer, da ist es sein Diener, der vor Angst nur noch zittert und sagt, und Elisa zeigt ihm und sagt ihm, öffnet ihm die Augen, und dann sieht er mit genau dieser Wendung, wir sind umgeben von Gottes Rossen und Wagen. Die Schau, die Elisa hier empfängt, setzt sich fort in seiner weiteren Entwicklung. Er hat etwas gesehen und erkannt, was jetzt sein Leben und seinen Dienst prägt. Und parallel mit dieser Schau gibt es den Geist. Übrigens, dass er den Geist bekommt, das merkt er gar nicht. Dass man Geist Gottes bekommt, das spürt man nicht immer. Auch nicht dann, wenn man ihn bekommt. Er merkt es erst, als er mit dem Mantel Elias wie Elia auf den Jordan schlägt und das Wasser teilt sich. Und dann ist hochinteressant, dann sind es die Prophetenjünger, die sagen, der Geist Elias, ein ganz wichtiges Wort, ruht auf ihm. Es gibt ja auch die befristete Geistbegabung zu besonderen Taten. Nein, der Geist Jesajas, Elias ruht auf ihm. Betone noch einmal, als er ihn bekam, das hat er nicht gemerkt. Andere haben es gemerkt an einer Handlung. Könnte sein, dass es so bei uns auch ist? Was heißt das für uns? Elisa wird Zeuge der Offenbarung. Elisa hat eine Schau hinein in die himmlische Wirklichkeit. Was er gesehen hat, wissen wir nicht. Aber was er gesehen hat, hat genügt, um ihn zu befähigen für seinen Dienst. Wie ist das bei uns?
Ich hatte noch keine solche Schau, noch keine solche Vision. Ich vermute einfach einmal, dass es den meisten unter uns gleich geht. Kein feuriges Gottesgespann gesehen, keinen Blick in den Himmel. Sind wir benachteiligt? Wieder ist die Schau Elisas ein Zeichen. Zeichen bedeutet einmalig geschehen und gültig für alle Zeit. Und eine Botschaft für die, die mit Gott gehen. Das ist ein Zeichen. Zeichen bedeutet, es geschieht nicht ständig. Wovon leben wir? Nein, wir müssen nicht diese Sicht haben, diese, ja, gegenständliche Sicht, diese Schau mit den Augen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es gibt eine Schau Gottes ohne zu sehen. Es gibt die Schau mit dem geistlichen Auge. Und in diesem Sinn hoffe ich, dass wir alle Seher sind. Die Bibellesespezialisten, die es ganz genau wissen wollen, möchte ich auf eine Kleinigkeit hinweisen. Es heißt in Vers 12 nicht, Elisa aber sah es, sondern wörtlich übersetzt, Elisa ein Sehender, ohne Objekt, Partizipkonstruktion, Elisha roe. Und das ist etwas anderes. Elisa sieht nicht einen technischen Vorgang, wie da ein Pferd kommt und ein Wagen, das etwas brennt und dann ist der Elia weg. Und Elisa wird in diesem Moment zu einem Sehender, weil er Gott sieht. Also nicht Gott sieht, aber die himmlische Wirklichkeit. Und da verändert sich sein Leben. Wie werden wir zu Sehenden? Indem wir Zeugnis dieser Ereignisse werden durch die Heilige Schrift. Diese Ereignisse sind einmalig. Elisa ist der einzige Zeuge. Wir werden Zeuge mit dem inneren Auge. Und wir werden zu Sehern mit dem inneren Auge. Wir haben eine Gottesbegegnung, weil wir dies, was damals geschehen ist, jetzt gelesen und betrachtet haben. Deshalb haben wir in dieser Stunde eine Gottesbegegnung und sind hingewiesen auf den einzigen lebendigen Gott, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, obwohl wir ihn nicht sehen. Aber wir haben ihn hoffentlich gesehen mit dem Auge des Glaubens. Und das genügt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Als Bibelleser wird uns eine andere Wirklichkeit offenbar. Als Bibelleser werden wir Zeugen einer anderen Wirklichkeit, der Gotteswirklichkeit. Und wenn wir aus dem Wort Gottes Erkenntnis haben, und wenn wir durch Gottes Wort Sehende werden, dann ist das nur möglich durch Gottes Geist, der gleichzeitig diese Gewissheit der Gottesbegegnung in uns hineingibt, sodass wir sagen können, das ist die Wirklichkeit. Nicht, dass wir sehen, sondern das, was wir hören, und mit dem geistlichen Auge sehen, das ist Wirklichkeit. Himmelfahrt Elias in aller Kürze. Elia wird die Himmelfahrt zuteil als Zeichen Gottes, dass der mit ihm geht und um ihn ringt und anderen Göttern absagt, der hat das Leben. Und wer es nicht tut, hat nur ein Scheinleben. Wahres Leben gibt es nur bei Gott. Und diesem Leben werden wir teilhaftig, wenn wir dranbleiben. Elisa als Vorbild der Nachfolge, der sich nicht abschütteln lässt. Und wenn wir dranbleiben, werden wir zu Sähern. Werden wir sehen. Wir werden sehen die Wirklichkeit des lebendigen und allmächtigen Gottes, der wahre Herr dieser Welt ist. Und das alles geht nur durch seinen Geist. Und jetzt bitte, diese drei Dinge gehören zusammen, die können Sie nicht auseinandernehmen. Es gibt den Geist nicht ohne Erkenntnis und damit auch nicht ohne Wort Gottes. Und es gibt die Erkenntnis nicht ohne Geist. Und es gibt beides nicht ohne Nachfolge. Deshalb gehört es zusammen. Die Nachfolge, das Sehen und der Geist. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche mir, dass wir dranbleiben, Gottes Geist bekommen und Seher werden. Amen. Wir beten. Herr Jesus, das ist uns zuweilen eine Anfechtung, dass wir dich nicht sehen. Das macht uns immer wieder ungewiss. Ist denn das wahr, dass du der Herr bist, dass du die Welt und unser Leben in deinen Händen hältst? Wir wollen dich bitten, mach uns über deinem Wort, durch deinen Geist gewiss. Und wir wollen dich bitten, dass du uns festhältst, wie wir es vorher gesungen haben, dass du uns festhältst, ganz fest bei dir, in der Nachfolge. Und dann wollen wir dich bitten, dass wir immer wieder neu erkennen, dich erkennen. Da wollen wir dich bitten für den Bibelkurs, der jetzt hier ist. Da wollen wir dich bitten für die vielen Freizeiten, besonders auch für Jugendliche und für Kinder, dass sie dich erkennen dürfen. Da wollen wir dich bitten für uns, wenn wir unsere Bibel aufschlagen und alleine dein Wort lesen und oft so hilflos dastehen, dass du uns begegnest und dass du uns die Augen aufmachst. Und dann wollen wir dich für alle bitten, auch unter uns, die blockiert sind in der Nachfolge, wodurch auch immer, halte du sie fest. Gib, dass wir mit dir verbunden bleiben für unser ganzes Leben und dass wir an unser Ziel unseres Lebens kommen, dass wir dich schauen in deiner Herrlichkeit. Amen.